Paulus in Athen ist für mich so das Nächste, das wir in der Bibel finden zu Vorträgen an der Uni oder Hochschultage. Paulus redet am Areopag, Gelehrte, das Publikum. Ich werde jetzt nicht eine lange Exegese machen und Vers für Vers durchgehen. Ihr habt es ja aufmerksam gelesen. Wie viel zitiert Paulus aus der Bibel in seiner Rede? Was zitiert er? Er zitiert doch. Was zitiert er?
Einen Dichter von ihnen.
Einen Dichter von ihnen, ja. Zwei Dichter sogar. Und sind das irgendwie wenigstens fromme, christliche Dichter? Ob sie Christen sind, das können wir wissen. Ja, sie haben eine gute Aussage. Also es können natürlich keine Christen sein, weil das Christentum hat es da noch nicht gegeben, wo die geschrieben haben. Es sind heidnische Philosophen, heidnische Dichter, die Paulus da zitiert. Was macht der Paulus, wenn er in die Synagoge kommt oder zu Frommen, die die Bibel lesen? Zitiert er da heidnische Dichter? Sondern? Genau, so, das ist der erste Punkt, wenn du ein paar Kapitel vorher schaust, wenn Paulus in den Synagogen spricht oder zu den Gottesfürchtigen spricht. Das waren Heiden, also Griechen, Römer, die an den Gott Israels geglaubt haben, aber nicht zum Judentum konvertiert waren. Vor allem die Männer nicht, weil sie sich nicht beschneiden lassen wollten, wahrscheinlich unter anderem. Aber mit Gottesfürchtigen und mit Juden redet Paulus ganz anders, weil es da gemeinsame Basis gibt, nämlich die Schrift. Die Schrift gilt als Autorität und auf die bezieht er sich. In Athen kann er damit nicht anfangen, weil die Leute die Schrift weder kennen, noch lieben, noch schätzen und ehren. Ich finde das total hilfreich in der heutigen Zeit, weil es ja ganz oft so ist, dass viele Menschen überhaupt keinen positiven Bezug, nicht nur nicht zur Bibel, sondern überhaupt zum Gedanken an Gott, Glaube, Religion haben. Die Petra hat gesagt, gestern war ein Artikel in der Presse, wo wie viel Prozent haben überhaupt, denen ist gar nichts eingefallen? 38% der Jugendlichen in Österreich, denen fällt zur Religion einmal gar nichts ein. Null. Niente. Also es ist völlig, du kannst eigentlich nichts voraussetzen. Und wer hat das gesagt? Jesus, war das nicht der mit den 10 Geboten? Ja, wo war das?
In Holland.
In Holland, ja. So, okay, also irgendwie hat man irgendwann, das heißt, wir können ganz wenig voraussetzen. Und eben aus der Bibel zu zitieren, ist zunächst einmal nicht besonders sinnvoll, weil die Bibel weder bekannt ist und noch als Autorität gilt. Und Paulus beginnt dort eben und sagt, hey, er lobt sie ja, wofür lobt er sie? Ihr seid in jeder Hinsicht den Göttern ergeben. Gefreiten das eigentlich, diese ganzen verschiedenen Götterstatuen? Na, es hat ihm die Grausbirne aufgezogen, wo er durchgegangen ist. Und dennoch gelingt es ihm zu sagen, den Impuls dahinter, den Impuls über euch hinaus zu denken, Transzendenz zu denken, Götter zu denken, ihnen ergeben zu sein, den kann ich gutheißen, den will ich loben. Finde ich spitze. Ja. Wie oft gelingt es uns im Gespräch mit Leuten, die vielleicht auf den ersten Blick voll anders eingestellt als wie Jüngerinnen und Jünger Jesu, den Impuls zu sehen, den wir loben können, wo wir ansetzen können und sagen, boah, das finde ich so cool, dass du dich dafür einsetzt, dass Schwule nicht gemobbt werden. Das finde ich so lässig, dass du aufstehst für Lesben, die ausgegrenzt werden und verlacht werden. Dieser Schrei in dir nach Gerechtigkeit und gegen die Ungerechtigkeit und gegen die Gewalt, das ist so lässig, was ich da bei dir spüre. Wie oft gelingt es uns, wirklich da zu sehen, boah, da schwingt etwas mit an Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, das total gut ist, auch wenn es eben nicht in dem ganzen Kontext der Offenbarung Gottes sich einbettet. Dann geht er durch und dann redet er, wenn er über Gott redet, über die Schöpfung. Beginnt mit dem, was uns allen vor Augen steht. Gott, in dem wir sind, in dem wir weben und leben. Gott ist nicht ferne von irgendjemand von uns. Gott ist nicht ferne, stell dir mal die gottesfernste Person dar, die du kennst in deinem Umfeld. Und dann höre, dass Paulus sagt, Gott ist nicht ferne von dieser Person. Denn in ihm lebt und webt und ist diese Person. Paulus sagt, hey, Gott ist überhaupt nicht weit weg von euch. Ihr seid gar nicht weit weg von Gott. Extrem rundherum Götzentempel. Rundherum Statuen. Rundherum Dinge, die eigentlich in eine andere Richtung weisen. Und Paulus sagt, Gott ist nicht weit weg von euch. Natürlich bringt Paulus dann auch die Challenge. Und da verliert er Leute. Da werden auch wir Leute verlieren. Und sagt, hey, dieser Gott, der ist nicht fernblieben. Er ist kommen. Er ist da. Er wird richten. Das heißt, wir müssen Rechenschaft ablegen. Und Jesus Christus ist auferstanden. Das war natürlich schon steil. Da haben sie wenig Vorbereitung gehabt. Und vielen war es, ganz ehrlich, in einem Vortrag zu steil. Wenn wir uns da, ich weiß nicht, jetzt haben wir es nicht mehr da, aber wenn wir uns da die Grafik vorstellen, ja, wo die da jeweils umgegangen sind, die sind vielleicht so ein Stück weit mitgegangen und gesagt, okay, wir sind Gott, nein, im Leben und Weben und sind wir und so. Ja, aber, und dass der Gott, der alles geschafft hat, nicht in menschengemachten Häusern wohnt, aber da die Auferstehung, da sind sie nicht mitgekommen. Da haben es dann einige haben gelacht und gespottet und gesagt, pff, so ein Schwätzer, so ein Blödsinn. Und das bedeutet aber nicht, dass die für immer bei der Meinung stehen geblieben sind, aber das erste Mal das Hören, das war einfach viel zu steil. Andere, wenn wir am Schluss lesen, eben da heißt es, einige, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Das heißt, es gab einige, die nicht gesagt haben, hey, da drehe ich gleich wieder um, sondern die gesagt haben, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber irgendwie spannend. Irgendwie habe ich da was gespürt, irgendwie merke da, in dir ist was und von dem, was du sagst, da ist mehr. Das ist mir noch viel zu steil, um das irgendwie für mich anzunehmen, aber bleiben wir im Gespräch. Das würde ich dir gerne nochmal zuhören. Riesenerfolg. Ja. Wenn wir ein Gespräch haben, kann es sein, dass am Schluss die Leute sagen, was, du glaubst echt, dass die Toten auferstehen, ja, die dann alle aus dem Friedhof auserkrallen. Ja, wie so das glaubst du, ha, ha, ha. Und andere sagen vielleicht, boah, irgendwie vieles, das habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber ich spüre da was und ich höre da was, das interessiert mich mehr. Bleiben wir im Gespräch. Super Outcome. Total cooler Outcome. Die Leute haben sich wirklich dorthin zubewegt, wenn das die Herz- und die Hirnachse ist, dass sie mehr über Gott wissen und dass ihr Herz sich weiter öffnet. Und manche, richtig cool, das darf man nicht überlesen, einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten. Unter denen auch Dionysius war der Areopagit, also ein Mitglied des Gerichtshofs, und eine Frau mit Namen Damaris. Ja. Immer noch unter uns, gut erhalten. Und andere mit ihnen. Ja? Und wie cool ist das? Ja? Männer und Frauen, einmal Rede am Areopag, boom, die sagen, auf das habe ich immer schon gewartet. Dass mir jemand das erklärt, diese Sehnsucht in mir, was da in mir sich ausstreckt nach dem Göttlichen, nach dem, was ich spüre, in dem ich webe und bin und mein Dasein habe, was da nahe ist, aber ich kann es nicht benennen, ich habe kein Wort dafür. Und jetzt verstehe ich, wow, der Gott der Schöpfung des Universums hat sich gezeigt in Jesus, das glaube ich. So cool, ja? Die überstreiten den Nadir und sind jetzt da im guten Quadrant, ja, wo sie zu Jüngerinnen und Jünger Jesu werden. So cool. Was können wir von Paulus lernen? Ich denke, eine Sache, die richtig cool ist bei Paulus, ist, dass er eben nicht nur eine Predigt gehabt hat und die hat er gehalten, wurscht wo er war, in der Synagoge, bei Gottesfürchtigen, zu Mitternacht, im Gefängnis, am Areopag, sondern Paulus hat ganz unterschiedlich nuancieren können, die eine Botschaft. Wer den Paulus ein bisschen kennt aus seinen Briefen und auch aus der Apostelgeschichte, das weiß, der Paulus war nicht einer, dem man vorwerfen kann, er hätte kein Rückgrat gehabt. Ja. So wischiwaschi, fällt mir jetzt beim Paulus, ist nicht so sein Stil gewesen. Aber er hat mit dieser Klarheit verbunden, dass er sich wirklich hat einlassen können auf die Leute, mit denen er im Gespräch war und denen Brücken gebaut hat. Dass er sie dort abgeholt hat, wo sie waren. Bevor ich jetzt das an einem Beispiel illustriere, zwei Dinge. Erstens, was ist auch von gestern noch in Erinnerung? Von der Session, die der Gern und ich gemacht haben, außer dass es spät war und lang gegangen ist und ihr müde wart. Ein Gedanke. Alles wie weggeblasen. Okay, essentiell, wichtig und interessant. Du hast das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört. Aber diese drei von 0 bis 10, wie zentral ist diese Überzeugung? Wie sehr bist du bereit, darüber einen Streit zu entfachen? Vor allem, wenn es im Gespräch mit Außenstehenden ist. Danke. Okay, eine Sache ist bei einem hängen geblieben, sind wir nicht ganz umsonst gekommen. Das Zweite, wer von euch glaubt, dass er in 20 Jahren oder dass sie in 20 Jahren immer noch mit Jesus unterwegs ist? Okay, hätte jetzt das nicht Handzeichen geben müssen, aber super, ja. Und das ist wirklich spannend in der Jugend und in der Studentenarbeit, zu überlegen, hey, in 20 Jahren, wenn ein Berufsalltag da ist, vielleicht Familie da sind und Kinder oder der Wunsch eben nach Ehe und Familie sich nicht erfüllt hat, 21 Jahre noch nicht, und der Job hart ist oder der Job verloren geht oder sehr anspruchsvoll ist. Die Statistik wird voraussagen, dass wahrscheinlich nicht 100% Feuer und Flamme für Jesus sind. Aber Statistiken sind immer nur allgemein und ihr seid hoffentlich die Ausnahme. Ich finde es sehr spannend, weil ich eben selber viel mit Studenten unterwegs bin, mit anderen jungen Menschen. Und bin auf ein Buch gestoßen von einem, der das viele Jahre in Amerika gemacht hat. Der heißt Steve Garber und hat ein Buch darüber geschrieben, The Fabric of Faithfulness. Und zwar hat er so ein ganz intensives Studienjahr gemacht, es war in Amerika, mit jungen Leuten, so im College-Alter, die alle begeistert waren von Jesus und die gesagt haben, boah, ich will Jesus zusammenbringen mit Beruf und mit Familie und mit Berufung und dem sie voll eingelassen. Und seine Erfahrung war, dass nach 20, 25 Jahren nicht alle von denen auf derselben Schiene waren, mit derselben Begeisterung mit dabei waren. Was ihn interessiert hat ist, gibt es Gemeinsamkeiten bei denen, die das noch sind nach 20 bis 25 Jahren? Was haben die gemeinsam? Was merke ich, gehört dazu, dass die nach 20, und es war es, mindestens mussten die 20, 25 Jahre aus dem College raus sein und im Berufsalltag sein. Da hat er so eine Studie gemacht unter denen, hat dann dieses Buch geschrieben, sehr, sehr lesenswertes Buch. Er kommt auf drei Gemeinsamkeiten, die er bei allen gefunden hat, die nach 20, 25 Jahren immer noch mit Begeisterung mit Jesus unterwegs waren. Das erste war, dass ihr Denken über Gott und die Welt, ihre Theologie, ihre praktische Theologie auch, nicht schwarz-weiß war, sondern ausdifferenziert war. Differenziertes Denken. Ihr Verständnis von Gott, ihr Verständnis von Bibel, ihr Verständnis von Berufung war nuanciert genug, dass es der Realität entsprochen hat. Und nicht irgendwie so schwarz-weiß und vereinfachend, weil kennt ihr das, wenn dir vermittelt wird, es ist ganz einfach, da gibt es ganz einfache Antworten und mehr kommst du drauf, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Das Ganze ist eigentlich viel komplizierter. Irgendwann wird es dann nicht mehr tragfähig. Das heißt, was diese Frauen und Männer gemeinsam hatten, ist, dass sie es gelernt haben, die Bibel, die Theologie differenziert zu denken, sodass sie eben mit der realen Welt in korrespondiert und nicht irgendwie ein Fantasiegebilde ist aus der Jugendstunde. Das war eines. Und da sind so Sachen wie ÖSM und dann Einstieg ins Berufsleben und diese ganzen sind ganz, ganz wichtig, weil nämlich häufig passiert es, und das ist das Zweite, was die gemeinsam hatten, waren Weggefährten. Ja? Wenn ihr denkt, Herr der Ringe, The Fellowship of the Ring. Ja? Du brauchst einfach irgendwo einen Zwerg und einen Elfen und ein paar Hobbits, ja, und so weiter. Du brauchst eine bunte Truppe, Freaks, ja, die alle ihre Freaks sind auf ihre eigene Art und Weise, die aber eingeschworen sind und sagen, boah, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir gehen in eine Richtung. Ja. Wir sind zusammen unterwegs. Und das ist, warum ÖSM, Studentenarbeit, extrem wichtig ist und aber so wichtig ist, darüber hinaus zu denken, weil viele, die dann weggehen von der Uni und nicht mehr diese ganzen Gleichaltrigen haben, die in ähnlichem Lebensabschnitt sind, für die wird es dann ganz schwer. Ja, die fallen oft in ein Loch. Das heißt, schon zu denken, wie baue ich Freundschaften aus, auf die auf Jahrzehnte hinausgelegt sind. Ich finde das so begeisternd, ich kenne ein paar Leute, die seit ihrer Studienzeit jetzt Jahrzehnte später immer noch miteinander unterwegs sind, sich treffen, mehrmals im Jahr und austauschen und sagen, wie geht es dir wirklich? Und wie schaut es in deiner Ehe aus, wenn du verheiratet bist? Wie geht es dir da oder da? Baut ihr solche Freundschaften? Habt ihr solche Weggefährten, wo ihr sagt, hey, wir wollen das a long obedience in the same direction sein lassen? Und das Letzte, Vorbilder. Habt ihr Vorbilder, die euch das vorleben, was es bedeutet, die Herzensbeziehung zu Gott, das, bei vielen von euch ist das rausgekommen bei den Antworten, warum bin ich Christ, den Sinn, den Trost, die Hoffnung, was ich mit Gott erlebe und das Denken und das objektive Betrachten der Welt, das zusammenzubringen, gemeinsam mit Berufung. Berufung in die Universität oder Berufung in die Familie oder in die Bildung oder in die Wirtschaft oder den geistlichen Dienst, in den sogenannten, egal wohin die Berufung ist, das alles zusammenzubringen. Habt ihr Vorbilder, wo ihr sagt, bah, die haben irgendwie so einen ähnlichen Gaben- und Berufungsmix wie ich und bah, das beeindruckt mich und die gehen den Weg. So, das waren drei Punkte. Das war quasi jetzt so etwas, das mir einfach so wichtig geworden ist und wo ich euch ermutigen möchte, dran zu bleiben. Wir werden jetzt in den nächsten paar Minuten vor allem über den ersten Punkt noch ein bisschen reden, über das differenzierte Denken, das dazugehört. Ich habe eingangs gestern gesagt, wir werden das Evangelium nicht weitererzählen, wenn wir nicht überzeugt sind, dass es echt gute Nachricht ist. Wenn sich das für uns schon nicht so anfühlt, wie viel weniger für die Leute um uns herum. Und da habe ich von Platon das Dreifache genommen, das Evangelium ist schön, das Evangelium ist wahr, das Evangelium ist gut. Und sehr oft haben wir seit ziemlich einiger Zeit uns hauptsächlich auf diesen Punkt spezialisiert, gerade in der sogenannten Apologetik, der Begründung und Verteidigung des christlichen Glaubens, zu sagen, es ist wahr. Und wir erleben es heute, dass das ganz schwer ist aus zwei Gründen. Erstens, weil der Begriff Wahrheit selber total umstritten ist, ob es sowas gibt und was überhaupt Wahrheit ist, wenn es es gibt. Und zweitens, sagen Leute, selbst wenn das wahr sein sollte, was hat das mit mir zu tun? Ja? Ich möchte es spüren, ich möchte es erleben, das muss irgendwie gut sein, das muss schön sein, das muss mich begeistern. Ob das jetzt irgendwie rational begründbar ist, ist mir eigentlich wurscht. Ja? Good for you, interessiert mich nicht. Also da haben wir teilweise eine Verengung erlebt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass wir, und davor wahrscheinlich schon Jahrhunderten vielleicht schon, dass wir fast ausschließlich oder sehr, sehr viel über die Wahrheit geredet haben. Das war ja ganz wichtig ist nach wie vor, aber dass das Schöne und das Gute so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. So, jetzt anschnallen, jetzt kommt ganz kurz Crashkurs im differenzierten Denken. Gleich mit einer Mega-Slide fangt ihr an. Boom! Habt ihr es gelesen? Gut, nächste Slide. Ja, Da geht es darum, dass der Begriff Wahrheit selbst umstritten ist heute. Der Heinz-Peter Hempelmann schreibt ganz super Bücher, unter anderem dieses, Prämodern, Modern, Postmodern, gibt es ja zusammengefasst als PDF. So, damit will ich jetzt nur, wie knüpft es bei Paulus an? Wenn wir das nicht verstehen, was der Hempelmann da sagt, intuitiv werden wir es verstehen, aber wenn wir das nicht durchdacht haben, werden wir ganz häufig an Leuten vorbeireden, vorbeipredigen, vorbeierzählen. Das, was der Hempelmann da macht, ist das, was der Paulus da gemacht hat, wo er nach denen umgegangen ist und gesagt hat, hey, wie ticken die? Was läuft da eigentlich ab? Wie ist die Kultur aufgestellt? Ja, was geht da ab? Ihr könnt es detailliert dann lesen, ich gebe euch jetzt wirklich nur den Überblick. Wahrheit eben wird ganz anders definiert. Hempelmann unterscheidet, wie es viele andere auch machen, in drei große Denkmilieus. Mindsets nennt er sie. Prämodern, modern, postmodern. Damit zeigt er schon, dass er in die Mitte fällt, weil diese Einteiler, das sind die Modernen, ja? Die das so rational aufgliedern. Das weiß er auch, sagt er auch. Ja? Okay, was ist prämodern? Was ist Wahrheit im Prämodernen? Es gibt nur eine Wahrheit. Es ist klar, was die Wahrheit ist. Um sie kann man nicht streiten. Man kann nur für sie kämpfen. Ganz eindeutig, eine Wahrheit, die ist offenbar. Da kann man nicht streiten drüber. Dafür kann man nur kämpfen. Modern sagt, stimmt, es gibt nur eine Wahrheit, aber es ist überhaupt nicht evident, was sie ist. Wir kennen sie nicht. Wir müssen um sie ringen. Wir können nur Wahrheitsansprüche formulieren. Das wäre so der klassische Zugang der klassischen Naturwissenschaften. Die sagen, hey, es gibt zwar einen Tatbestand, aber alle unsere Theorien sind im Wettstreit miteinander. Wer bildet das besser ab? Die Theorien lösen einander ab. Sie steht nie fest, sie steht nie still, sondern es ist eben der Diskurs, der um die Wahrheit ringt. Ja, also die klassischen Naturwissenschaften, das wäre dieser Ansatz. Dritte Postmodern sagt, es gibt Wahrheit, aber nicht nur eine, sondern viele. Jedes Individuum hat als Subjekt das Recht auf seine individuelle Wahrheit. Jedes Individuum ist sich seine Wahrheit. Ein Ringen um die Wahrheit ist nicht nur unnötig, sondern sogar verwerflich. Ja? Da kommt nur Streit dabei raus. Fühlt sich für mich wahr, ist für mich wahr, für dich ist was anderes wahr. Streit mal nicht drüber, let's be friends. Ja? Ihr seht drei völlig unterschiedliche Zugänge zum Wahrheitsbegriff. Und die lassen sich ja miteinander nicht übersetzen. Also die können nicht alle gleichzeitig zutreffen. Und deswegen ist es ganz schwer, wenn man das nicht klärt, was man mit Wahrheit meint, nicht aneinander vorbeizureden. Ja? Gut, dann. Ganz wichtig, wir als Christen und vielleicht überhaupt als Menschen neigen dazu, unsere Position ziemlich gut zu finden und die anderen ziemlich blöd und gleich die Schwächen zu sehen. Deswegen schauen wir uns erstmal, was sind die Stärken? Was sind die Stärken? Warum ist der prämoderne Zugang zur Wahrheit so attraktiv immer noch für viele? Warum? Die Wahrheit ist eben offenbar. Man weiß es. Es ist sicher, bietet sichere und fraglose Orientierung. Das entlastet dich als Einzelnen total. Du musst nicht streiten, wie man es interpretiert, weil es eben offenkundig ist. Und alle, die die Wahrheit sehen, sind miteinander verbunden. Die Erleuchteten, die es erkannt haben. Die Wiedergeborenen, die Erretteten, die Gemeinde des Heils. Ja? Also so, ja? Man merkt irgendwie, das hat was, wenn man es Wahrheit so sieht. Modern, was sind die Stärken bei der Moderne? Im Prinzip ist egal, wer du bist, wenn deine Argumente besser sind, kannst du dich durchsetzen. Und wir haben ein Kriterium, auf das wir uns alle einigen, Rationalität. Das heißt, wenn deine Prämissen stimmen und wenn deine Logik stimmt, dann ist die Conclusio, gilt das etabliert. Also es gibt Logik, es gibt Rationalität, wir können über die Prämissen streiten, wir können die Logik klären, aber am Schluss müssen alle sagen, okay, das hast du jetzt nachgewiesen. Und deshalb ist dann die Erkenntnis, die so gewonnen wird, allgemein verbindlich, weil wir sagen, wahre Prämissen, korrekte Logik, anzuerkennender Schluss. Und wenn einmal jemand sich irrt, muss man nicht die Person umbringen, sondern es ist nur die Meinung aus der Welt geschafft. So. Das wäre so der Ethos, das Ethos der Universität, das sagt, hey, egal wer du bist, wenn du die bessere Idee hast, sollst du dich durchsetzen. In der Praxis ist es ein bisschen komplizierter, wenn du jetzt, was weiß ich, eine mittellose Frau in einem Slum in Uganda bist und hast eine super Idee und du bist ein Herr mittleren Alters, der einen Lehrstuhl in Harvard hat und hast eine Idee, die nur halb so gut ist, wird wahrscheinlich trotzdem deine Idee in Harvard sich mehr durchsetzen als wie die Idee der Frau im Slum. Also es lässt sich schwer umsetzen, aber vom Gedanken her sehr attraktiv. Man kann nachvollziehen, warum Menschen diesen Zugang zur Wahrheit attraktiv finden. Postmodern, die sagen, du, ich kann nichts erkennen, wenn ich nicht irgendwie das an mir heranlasse und das spüre, wenn mich das persönlich betrifft. Nur so das abstrakte Wissen, was soll das überhaupt sein? Und dadurch bin ich eben engagiert, habe Engagement, ich bin betroffen von dem, was ich erkannt habe und ergreife Partei. Es ist mir eben nicht wurscht, ob jetzt jemand gemobbt wird oder ob das nicht der Fall ist. Und wenn ich das erkenne, dann nehme ich automatisch die Seite des Opfers ein. Immer Wahrheit ergreift Partei. Und gleichzeitig, weil wir nicht um die Wahrheit ringen, müssen wir uns nicht streiten. Ihr merkt, da ist schon ein bisschen ein Widerspruch drin. Einerseits ergreife Partei, andererseits müssen wir nicht drüber streiten. All diese Punkte, und das ist keine erschöpfende Liste, all diese Zugangsweisen sind durchaus attraktiv und haben wirklich eben Stärken. So, haben aber auch Schwächen. Prämoderne haben die Schwäche, dass sie eben Nichtgläubige, Nichtsehende ausschließen. Sie exklusiv sind, intolerant werden, Interpretation bestreiten und sagen, du, das ist nicht meine Interpretation, steht ja schwarz auf weiß. Ja? Zum Beispiel in der Bibel oder im Koran. Und im Prinzip ist ihr Standpunkt der Standpunkt Gottes. Also da passt nichts dazwischen. Ja? Wenn ich sage, die Bibel sagt oder Gott sagt, und du das anders ziehst, hast du ein Problem nicht mit mir, sondern mit Gott. Ja? Die Modernen, ins Negative gekehrt, können sie sehr distanziert sein und eben nicht betroffen sein von der Wahrheit. Die soziale Dimension, die ich angesprochen habe, Professor in Harvard, Genie, junge Frau im Slum in Uganda. Und ist natürlich unsicher, es ist immer nur vorläufig. Man hat nie die Wahrheit, auf die man sein Leben bauen kann, weil es ist ja immer nur gerade die vorherrschende Theorie. Die Vernunft kommt als Popanz daher und natürlich, es führt zu Konflikten. Man muss streiten, davon lebt die Wissenschaft, ja, dass der Nächste sagt, das Paper ist ein Blödsinn, ich kann es besser erklären. Und postmodern, es ist eben ganz schwierig, wenn man es wirklich durchzieht, dass sich ein Konsens herausbildet, weil jeder eben seine eigene Wahrheit hat. Dadurch führt es zur Vereinzelung. Es gibt keine für alle verbindliche Wahrheit. Man kann es nicht wirklich kommunizieren, warum das jetzt wahr ist. Und die Hypostase des Individuums als Subjekt, finde ich schön von Heinz Hempelmann, also der Einzelne wird Gott. Das war ein Husarenritt. Ich wollte es nur mal so abbilden. Und dann fragen, was bedeutet es überhaupt, wenn wir in diesem Kontext mit Menschen darüber reden, dass das Evangelium schön, wahr und gut ist, gute Nachricht ist. Die Herausforderung ist, wenn ich Vorträge halte, zum Beispiel eben an Unis oder der Gernot, dass wir an einer Uni damit rechnen können, dass wahrscheinlich alle drei Mindsets mehr oder weniger vorhanden sein werden. Und oft sind sie in uns selber ja auch gemischt, ja. Also oft findet man zum Beispiel unsere Wissenschaft den modernen Zugang total cool. Im Zwischenmenschlichen sind wir vielleicht eher prämodern, ja? Und irgendwie manchmal im Religiösen, im Zwischenmenschlichen sind wir postmodern, im Religiösen werden wir vielleicht wieder prämodern oder sind dort postmodern. Also es sind ja wir nehmen da verschiedene Anleihen. Das Spannende ist, wenn du mit einer größeren Gruppe redest, kannst du davon ausgehen, dass du prämodern, modern, postmodern als Wahrheitszugang überall drinnen haben wirst. Es ist gar nicht so leicht. Manchmal kommt mir vor, dass die Apologeten wollen, dass zunächst sich alle bekehren und moderne werden, damit sie dann prämodern glauben können. Ja? Also, wenn du postmodern bist, hole dir mal in die Moderne, dann beweise dir, dass es wahr ist und dann darfst du prämodern dran glauben. Ja? Und das ist weder realistisch noch biblisch. Ja? Aber da muss man echt aufpassen, dass man das nicht versucht, zunächst zu sagen, ist man postmodern, vergiss das, wäre modern und jetzt darf es prämodern sein. Wuhu, gehörst du zu. Okay, also, ich werde es jetzt nicht alles auflösen, aber ich hoffe, euch da Kategorien geben zu haben, um dann weiterzuarbeiten und das so ein bisschen zu erspüren, ein persönliches Gespräch, wo bin ich eigentlich da? Was sind da die Stärken und Schwächen und wo sind die Leute, mit denen ich im Gespräch bin? Was ich hier einfach als Anreiz sagen will, das Streiten über die Wahrheit ist nicht der einzige Zugangsweg zum Evangelium. Das Aufleuchten der Schönheit und der Güte Gottes ist ebenso solide, ebenso wahr und ebenso biblisch. Es ist kein Entweder-Oder. Ich bin Apologet und mit Begeisterung Apologet, aber dazu gehört für mich auch, die Schönheit Gottes zu vermitteln, seine Güte zu vermitteln und eben zu sagen, ich war in einem Gespräch mit einem Podiumsdiskussion einer der bekanntesten Atheisten der Schweiz, ja, der so ein bisschen Richard Dawkins der Schweiz ist, der echt so auf die Christen ein bisschen eintrischt und so. Und wo die Leute gehört haben, dass sie mit dem Podiumsdiskussion haben, boah, der ist eine scharfe Feder und so weiter. Dabei total ein lieber Kerl, Hugo Stamm heißt er. Wir haben uns echt gut verstanden. Und da ist so viel, was der Paulus loben würde und was ich mir dachte, wow. Weil wenn der nämlich die Kirchen und Freikirchen kritisiert, dann kritisiert er in erster Linie Machtmissbrauch und ist immer auf der Seite der Schwachen und der Opfer. Und da haben wir ja wirklich alle viel am Dreck am Stecken. Abgesehen von dem extremen sexuellen Missbrauch gibt es ja viel Machtmissbrauch in unseren Strukturen. Und ich habe mir gedacht, der ist von seiner Motivation her echt unterwegs wie ein alttestamentlicher Prophet. Und dann habe ich gesagt, du Hugo, hat sich eigentlich mal irgendjemand von diesen christlichen Gruppen, die du da so kritisiert hast, bedankt, dass du Missstände aufgezeigt hast, die dann abzuschaffen waren? Und dann hat er gesagt, na, natürlich nicht, für die bin ich ja der Feind. Und ich habe einfach gesagt, es tut mir so leid, dass sich da niemand bedankt oder ich möchte mich bedanken, weil wir brauchen das. Wir brauchen so Leute wie die, die den Finger drauflegen und sagen, das ist nicht in Ordnung, wie ihr hier mit Frauen umgeht oder wie ihr mit dieser Person umgegangen seid oder mit dem umgegangen seid. Und dadurch haben wir irgendwie total eine interessante Basis gehabt. Imam war noch dabei beim Gespräch und irgendwie, ja, wurscht, wie das war eine Uni-Hochschultage. Aber am Schluss haben wir dann Nummern ausgetauscht und sind draufgekommen, dass er zwei Freunde hat, die Christen sind. Aber warum erzähle ich das? Weil ich habe da so starke Resonanz gespürt mit dem Guten. Und ich glaube, ganz viele Leute, die sich einsetzen für Tierschutz, für nachhaltige Ernährung, für Chancengleichheit auf dem Planeten, ja, für die eben sagen, hey, wie werden unsere Kleidungsstücke produziert? Was passiert, wenn wir so viel Fleisch essen? Ja? Wer muss deswegen hungern? All diese Dinge, wenn wir die einfach so beiseite schieben und sagen, ja, darum geht es aber eigentlich nicht, aber das Grab war leer und die Ersten, die dort waren, waren Frauen. Ja, eh. Aber da kann man noch näher ansetzen, weißt? Also wirklich, dass wir da kreativ werden und sagen, hey, das Schöne, so viele Menschen haben Transzendenzerfahrungen, wenn sie Musik hören, ja, oder wenn sie in der Natur sind. Warum machen wir nicht Wohnzimmerkonzerte oder machen irgendwie Poetry Slams oder also irgendwie bringen Schönheit, Kunst in das Ganze mit hinein, wo die Leute sehen, wow, denen geht es nicht nur darum, dass sie immer Recht haben müssen, sondern boah, da spüre ich was von Liebe, von Schönheit, von Güte, von Einsatz für Gerechtigkeit. Das Ganze hat Hand und Fuß. Das ist lebenswert. Ich würde das nicht aufhören, über die Wahrheit nachzudenken und die Wahrheit auch zu begründen, aber das andere müssen wir oder dürfen wir, diese Einladung, es gibt ja nichts Spannenderes, einfach mitleben. So, das war so ein bisschen mehr die Übersetzung von dem, was der Paulus da gemacht hat, ist, er hat sie abgeholt, wo sie sind. Wo sind deine Kommilitonen? Wo sind deine Freundinnen? Wo ist deine Familie? Wo kannst du die abholen? Und wie findest du einen Zugang nicht nur über die Schiene der Wahrheit? Der Blaise Pascal hat einmal gesagt, rede über das Evangelium so, dass gute Menschen, und damit, das deutet so Menschen, in denen der Geist schon wirkt, die schon irgendwie auf einer Wellenlänge mit vielen von Gottes Anliegen sind, dass gute Menschen sich wünschen, dass es wahr wäre. Und dann zeige ihnen, dass es wahr ist. Also wenn deine Freundinnen, wenn deine Freunde sagen, boah, wäre das nicht super, wenn wirklich Jesus Gottes Sohn wäre, wenn nicht wirklich das Ganze stimmen würde, die Bibel von Gott inspiriert wäre, wenn das wirklich wäre, wäre das nicht cool. Ja? Wenn sie durch dein Leben, durch das, wie sie dich und deine Gemeinschaft, deine Community erleben, was sie von dir an Jesus sehen und hören an Gutem und Schönen, dass sie sich wünschen, boah, wäre das nicht cool, wenn das wahr wäre. Und dann zeigst du ihnen, ja, es ist wahr, das Grab war leer und die Ersten, die dort waren, waren Frauen. Boom. Und dann bist du mittendrin in der Apologetik. Ja? Aber dann sind sie ready. Ja? Dein Stichwort, Gernot.
Jawohl. Genau, also Leute abholen, wo sie sind. Nehme ich das gerne Stichwort. Und zwar möchte ich ganz kurz so ein bisschen über die Geografie, dann zu den praktischen Dingen, die wir machen können, um genau das, was der Christian jetzt beschrieben hat, mit so viel Begeisterung, dann auch zu sehen in unserem Umfeld. Und zwar finde ich diese Grafik ganz interessant oder ganz hilfreich, weil, also das habe ich jetzt kürzlich gehört, Leute leben in vier Bereichen. Also jeder von uns lebt üblicherweise in vier Bereichen. Das eine ist, wir haben jeder unser Privatleben, das heißt, ich alleine und meine engste Familie quasi. Jeder von uns hat ein soziales Leben, also unsere engen Freunde, unsere erweiterte Familie, die Leute, denen wir vertrauen. Jeder von uns lebt in einer Gemeinschaft, also wir sind alle Teil von, oder hoffentlich Teil von einer Gemeinschaft, einer größeren, Studienkollegenkreis, Leute, die jetzt nicht wirklich unsere Freunde sind, aber mit denen wir Zeit verbringen. Und dann gibt es den öffentlichen Raum, wo wir auch leben. Und das ist, glaube ich, also vom, wenn man denkt, okay, wie erreichen wir jetzt Leute, aus zwei Gründen relevant. Das eine ist, von dem, was der Christian jetzt gesagt hat, nämlich zu sagen, wie können wir Leute begeistern, wie können wir Leute abholen, wie können wir Leute erreichen, dann ist das ganz, ganz wichtig, weil in jeder Kultur sind Leute für genau das an anderen Stellen offen. Und Leute haben Sehnsucht an anderen Stellen. Also etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, ist darüber nachzudenken, gerade jetzt mit eurem Kontext von Uni und Social Media Age und so weiter, dass für viele Leute, die jetzt in eine neue Stadt hineinziehen und die in jetzt noch nicht neue Freunde gefunden haben, die leben nur im Privaten, also sie gehen in ihre WG oder in ihr, wo auch immer sie wohnen, und sie leben im Öffentlichen, wenn sie dann irgendwo im Hörsaal sitzen und dort bei Events sind. Oder eben, wenn sie bei Social Media einsteigen und auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer gehen und sehen, was passiert in der Welt und Sachen kommentieren. Aber dort, wo wir uns wirklich geborgen fühlen, dort, wo wir Identität finden, dort, wo wir Halt finden, das ist im, das ist eigentlich im Community und im Social-Bereich. Das ist unter Freunden und unter Gemeinschaft. Und da haben wir als Christen ein riesen Asset eigentlich, weil wir genau das, was Leute suchen, wo Leute Identität finden könnten, wo Leute Halt finden könnten, genau das haben wir anzubieten, bevor wir schon irgendetwas zu sagen haben eigentlich. Für Evangelisation ist es ganz, ganz wichtig, weil Leute reagieren in unterschiedlichen Bereichen anders auf die Dinge, die man ihnen sagt. Das heißt, es gibt Kulturen, das ist super akzeptabel, dass man im öffentlichen Rahmen so à la modern über Sachen diskutiert. Man sagt, ja, ich möchte über das diskutieren, aber gerade in einem mehr postmodernen Zugang ist das eigentlich irrsinnig beleidigend und schlecht, Leute die Wahrheit vor den Latz zu klären und sagen, okay, glaub das oder argumentier dagegen. Und da ist es viel, viel besser, zum Beispiel im persönlichen Rahmen zu reden. Und gerade wenn wir wollen, dass Leute Jesus kennenlernen, dann passiert das üblicherweise im privaten Rahmen. Also wenn wir jetzt so an einen Weg denken, wie man Leute evangelisiert, dann passiert First Contact Evangelism. Also wenn wir sagen, okay, Leute, die wir erreichen wollen auf der Straße, Leute, die wir erreichen wollen in unserem Umfeld, wo wir wollen, dass sie zu einem Event kommen, weiß nicht, Wohnzimmerkonzert, Filmabend, Vortrag, dann passiert das normalerweise im öffentlichen oder im sozialen Bereich. Also im sozialen Bereich, wenn wir Freunde einladen, weil da hast du schon einen gewissen Zugang zu den Leuten. Und das andere ist im öffentlichen Bereich, damit du Leute erreichst, die quasi über deinen Horizont hinausgehen. Und was wir dann Leuten anbieten, ist, dass wir sie dann quasi in den Gemeinschaftsbereich und in den Sozialbereich reinholen. Also das Feedback, was oft eben, was der Christian hat das gestern noch erwähnt, was oft kommt, ist, wow, so eine Gemeinschaft, so eine Community, wo Leute sich wirklich für einen interessieren, das sehen sie selten. Und wir laden Leute ein vom sozialen Bereich und vom öffentlichen Bereich Teil von einer Gemeinschaft zu werden, Teil in eine Gemeinschaft zu kommen, selbst wenn sie jetzt noch nicht glauben, aber zu erleben, hey, da gibt es Leute, die interessieren sich, die sind da, die haben etwas zu bieten. Und von dort das eigentlich fast schon in den sozialen Raum zu überführen. Also wenn Leute sich für Jesus entscheiden, ist es ganz selten so, dass jemand im öffentlichen Raum eine Diskussion hat und dann sagt, also wenn du die Debatte hast, dann wird er auch jetzt nicht sagen, passt super, am Ende der Debatte, bitte Christian, bet mit mir, sondern dann entwickelt sich nachher ein Gespräch, dann entwickeln sich Gespräche. Das heißt, es ist viel effizienter, Leute hineinzuholen in diese Gemeinschaft und von der Gemeinschaft in soziale Freundschaften zu bilden mit diesen Leuten und mit denen auf einen Café zu gehen und zu sagen, was sind eigentlich deine Fragen? Weil wir halt oft hinterstecken hinter einer Frage 10, 20, 30 verschiedene Fragen, wo man dann Leute begleiten kann und dann eben Wahrheit oder Zeugnis oder die Güte oder die Schönheit von Jesus hineinsprechen kann. Und dann ganz im Privaten trifft die Person die Entscheidung und wird von dort dann quasi wieder Teil von der Gemeinschaft. Das ist so ein bisschen ein Hin und Her, wo sich das bewegt in dem Bereich. Also wir fangen öffentlich an, holen sie in die Gemeinschaft rein, bauen das im Sozialen auf, dieser Beziehung, antworten auf die Fragen. Die treffen privat eine Entscheidung und werden dann eigentlich Teil von unserer Gemeinschaft. Das ist so ein irrsinnig. Und auch das mitzudenken und sagen, okay, das braucht es mehr. Also ich habe letztens mit einem guten Freund geredet, der so Events veranstaltet hat. Der sagt, okay, ich veranstalte ein Event und dann kommen die Leute zu Jesus. Und er sagt, nein, du musst Follow-up machen. Du musst diese Leute wirklich abholen, weil die werden nicht... Also ich war bei Hochschultagen in Holland und die hatten diese Feedback-Flyer und da waren 20 verschiedene Optionen, wie man Follow-up mitmachen kann. Möchtest du nächsten Montag zu einem Alpha-Kurs kommen oder nächsten Dienstag zu einem Uncover-Bible-Study oder zu einem, weiß nicht was, und es waren 10 solche Optionen, das wird keiner ankreuzen und sagen, ja, ich möchte unbedingt nächste Woche zum Alpha-Kurs, weil jetzt habe ich endlich den Christian reden gehört, sondern wenn ich dem sage, hey, willst du dich mit wem auf einen Kaffee treffen, mit dem austauschen, über das, was da passiert ist bei dem Event, wollen wir darüber reden, dann kommt viel, viel, viel mehr raus. Und gerade das Zuhören hat einen extrem wichtigen Wert in unserem Private Public Life, weil dir hört kein Mensch zu. Ich habe mal angefangen mit einem Freund zu evangelisieren auf der Marie-Hilfer-Straße und habe einfach gesagt, hey, wir stellen Leuten Fragen und schauen, was sie zu sagen haben. Und Leute sind irrsinnig froh, die fangen an, ewig zu reden, wie ich war bei einem Outreach und da waren 3 Freunde und ich habe im Grunde nur Fragen gestellt, die haben miteinander diskutiert und haben es nach einer Stunde angefangen, mir ein Cola zu bringen, weil sie gesagt haben, hey, das ist so super, bleib da, stell weiter Fragen. Dann sagt, hey, was ist deine Meinung zu den Fragen? Dann habe ich ihnen meine Meinung erzählt, habe über Jesus reden dürfen und nach 2 Stunden haben sie gesagt, hey, warum machen wir das nicht öfter? Wir wohnen zusammen zu dritt, wir sind WG-Freunde, alle Atheisten und haben gesagt, hey, wir sollten öfter über solche großen Fragen von Sinn, Bedeutung, von Gott reden. Aber das ist eben, weil es im sozialen Rahmen sich viel, viel leichter über sowas reden lässt, wo eben das Postmoderne hineinspielt, wo du nicht mit jemandem streiten musst, sondern so Ideen austauschen kannst und Beziehung und Freundschaft aufbaust. Und ich finde das ganz, ganz hilfreich, wenn wir darüber nachdenken, wie organisieren wir First Contact Evangelism, also wie erreichen wir die Leute jetzt für unsere Events, wie erreichen wir die Leute, dass sie vielleicht Teil von der ÖSM werden, Teil von einer Bible Study, was auch immer werden. Zu denken, okay, wo sind die, wo erreiche ich die Leute und wo sind sie bereit eigentlich über diese Themen zu reden. Willst du noch über First Contact Events reden? Oder? Okay.
Das Bild, das wir euch gerne mitgeben wollen, ist, dass wenn ihr über euren Auftrag oder eure Rolle als Christinnen und Christen an eurer Uni, in eurer Stadt nachdenkt, dass ihr mitbedenkt, wie so eine Reise, ein Weg ausschauen kann von Menschen, die noch ganz weit weg sind von Glauben, von Kirche, wie wir nennen es manchmal Evangelistic Pathway, wie das ausschauen kann vom Erstkontakt, den eine Person hat mit jemandem, der glaubt, bis hin, dass sie dann quasi dort in diesem Quadrant drinnen sind und zu Jüngerinnen und Jünger Jesu worden sind und gemeinsam unterwegs sind, eingegliedert sind in die Gemeinschaft, in die Familie Gottes. Und das wirklich als Bogen zu sehen, wo eben diese verschiedenen Ebenen ineinander übergreifen. zu schauen, okay, First Contact, Erstkontakt, wie schaut das aus? Natürlich, wenn sie dich schon kennen im Freundeskreis, dann hast du im Social drin. Ja? Weil es sind deine Kommilitonen oder mit denen gehst du klettern oder wie auch immer. Aber es gibt viele, die du noch nicht kennst, an denen Gott auch schon wirkt. Wir erleben das immer wieder in Hochschultagen. Leute kommen und du merkst, Gott ist da voll am Wirken, aber die haben noch nie jemanden getroffen, der die Bibel liest und mit Gott redet. Kennen sie nicht, aber suchen sie. Und um die anzusprechen, reicht es eben nicht, wenn du nur im Social-Bereich bei deinen engeren Freunden bist, sondern dann brauchst du Public Events, dann sind eben Hochschultage oder eben ein Wohnzimmerkonzert. Da wirst du auch wahrscheinlich eher nur Social und Community einladen ins Wohnzimmer. Deswegen ist gut, Third Places, irgendwo hinzugehen, in ein Pub, in einen Hörsaal, in ein Zelt vor die Uni und zu sagen, okay, wir tun einfach Flyern und wir machen Umfragen und wir machen einen Kaffeestand und kommen da mit neuen Menschen in Kontakt. Und so hast du eben auf der Public-Ebene, aber dort bleiben sie nicht hängen, dort entscheidet sich so gut wie niemand. Und dann kannst du sagen, du, gehen wir danach noch was trinken, Social, mit denen wir am Tisch sitzen. Wenn viele miteinander was trinken gehen, ist auch schon ein bisschen Community, da sind die ganzen Christen unterwegs. Und bei Hochschulen gehört es dazu, bis Mitternacht ist man im Pub und um 7 in der Früh ist am nächsten Tag wieder Gebetsfrühstück. So ist es. Ja? Bumm, da müssen wir durch. Weil das gehört dazu. Aber wenn die Leute es dann erleben, wie dieser Jan Erik, von dem ich erzählt habe, der kommt dann da mit und denkt, brutal, das beim Kaffeestand und dann den Vortrag und dann noch im kleinen Gespräch und dann mit alle wieder zusammen und dann noch mithelfen. Und nach 3 Tagen, im Englischen gibt es den Ausdruck Belonging before Believing. Das heißt, der gehört irgendwie schon dazu, zu dem Freundeskreis rund um diese Christen an der Uni, bevor er überhaupt glaubt, was die glauben. Ja? Und dann möchte ich euch Mut machen, zu überlegen, sind unsere Gruppen porös? Sind die durchlässig? Ist es da leicht, dass Leute hereinsickern können, sich da mal umschauen und wohlfühlen und da wieder raussickern dürfen, ohne dass gleich Druck passiert und wieder rein? Also sind unsere Gruppen so aufgestellt, dass wir einfach diese Körpersprache haben, einfach weit offene Arme. Boah, wir freuen uns, dass du da bist. Du darfst alles kritisieren, du darfst anders drüber denken. Es kann da auch wurscht sein, was wir glauben, aber wir freuen uns einfach, dass du da bist und mit uns unterwegs bist. Ist das die Körpersprache? Ist das das Viel? Oder verwenden wir viel Sprache, die so ganz stark trennt zwischen Insider und Outsider? Die können dazu und die können nicht dazu. Am schlimmsten merkt man es bei Witze, die uns gar nicht auffallen. Und da lasst jemand einen Witz vom Stapel und jemand, der da nicht dazu gehört, denkt sich, also sagen wir, Witze über irgendwelche Minderheiten, ja, macht man ja hoffentlich niemand von uns, ja, aber kann ja sein. Und das ist irgendwie sozial akzeptabel in manchen Kreisen. Und du kommst dorthin als ein feinfühliger Mensch und denkst dir, was sind das für ungute Menschen? Dass da keiner protestiert dagegen, dass die noch lachen drüber. Ja? Oder Witze über Wissenschaftler, die an Evolution glauben, ja. Ja, habe ich auch schon erlebt. Ja. Und der gebildete Mensch ein und denkt sich, wo bin ich hier? Ist das amerikanische Sitcom? Oder, ja? Nee, ihr versteht es, wir lachen drüber, ja, aber wir haben solche Dinge schon erlebt. Das heißt, geht in eure Gruppen so und versucht immer wieder mal so die Ohren zu putzen und die Gläser zu reinigen und sagen, jetzt schau mal, wie das für den Peter war oder für die Susanne, die eben überhaupt mit dem Glauben nichts am Hut haben. Wo würden die aussteigen? Manchmal ist schon bei den Ansagen, ja. Manchmal geht es gut bis zum Schluss. Ja. So, Glückssache. Je länger es gut geht, desto mehr werden wir uns locker fühlen, Leute einzuladen. Also denkt einfach über diesen Evangelistik-Pathway und baut ganz viele Punkte ein, wo eure Gruppen porös sind. Macht die Public Events, Hochschultage, Einzelvorträge, macht was Kreatives, Poetry Slam im Pub, macht was immer, ja, wie ihr das macht, geht klettern mit den Leuten, was auch immer zu euch und eurer Gruppe passt. Aber nutzt diese soziale und diese Community-Komponente. Da haben wir wirklich als Christen was geschenkt bekommen, dass du in eine Gruppe kommst, wo es nicht darum geht, okay, wer will dir jetzt da aufreißen und irgendeine Beziehung anbahnen, Oder wie nützt du mir? Oder du interessierst mich nicht, wenn du nicht in diese beiden Kategorien fallst. Sexuell nicht attraktiv, nicht nützlich, interessierst mich nicht. Sondern eine Gruppe, wo Menschen einfach Interesse haben. Ja? Und echte Zuneigung und Solidarität. Das ist total was Cooles. Und da sieht man wieder, es ist gut, es ist schön, es ist wahr. Willst du First Contact was dazu sagen? Also es gibt so viele, diese First Contact kann man voll kreativ sein.
Ich glaube, in den Dingen, so wie du sagst, also man muss einfach kreativ sein. Also raus aus diesen Stereotypen denken und sagen, okay, genau das zu tun, sich dafür zu interessieren, welche Fragen stellen sich die Leute, wo sind die Leute und diese Offenheit zu haben. Und also ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen will, ist, was ich ganz am Anfang gelernt habe, wie ich Evangelisation gemacht habe, ist nämlich dieses Klassische, was du gesagt hast, Leute zu modernen. Das war dieses, das gibt diese eine Frage, die du jemand stellen musst, damit du dem evangelisiert hast. Weißt du den Weg in den Himmel und dann kannst du dem das Evangelium erklären. Aber die meisten Leute stellen sich halt diese Fragen nicht und einfach sagen, okay, stellen wir den Leuten die Fragen, die sie sich wirklich stellen. Also, das Einzige, was ich zu First Contact Evangelism noch sagen würde, ist, habt Zuversicht, dass wenn ihr tiefe Fragen stellt, dass Jesus die Antwort auf alle tiefen Fragen ist. Mhm. Wir müssen nicht die Antworten, auf die Jesus, die Antwort, Fragen, auf die Jesus die Antwort ist, auf drei Fragen limitieren und Leute davon überzeugen, sich diese drei Fragen zu stellen, sondern wirklich zu sagen, hey, wenn ich die Zuversicht habe, also gerade wenn du das, wie du das beschreibst mit den Events, Christian, zu sagen, das muss nicht, also Leute wollen keine vorgefertigten Antworten, also Leute wollen sich selbst Fragen stellen und Leute sind beeindruckt, wenn du dann die Antworten auf diese, oder Hinweise auf Antworten auf diese Fragen geben kannst, ohne dass du denen die Antworten vorgekaut hast. Also wenn ich Leute, zum Beispiel Filmabende mit Leuten mache, zeige ich keine christlichen Filme, die sind zu vorhersehbar, schlecht, ja. Alles, was man nicht will, also das... Jawohl. Fast jeder Hollywood-Film wirft mehr Fragen auf und Leute wollen Fragen. Wenn du dann über die Fragen von dem Film redest, ist das viel, viel spannender, viel, viel attraktiver als...
Du, und kürzlich, apropos Film, hat jemand sich bekehrt in Wien nach einem Zombie-Film.
Ja.
Das war echt, das war die Einladung, ein Zombie, was war es für Film?
Ich weiß nicht mehr. Weiß nicht mehr.
Aber wir haben tatsächlich, der Filmabend war Zombie-Film, wurde besprochen, junge Frau ist Christin geworden an dem Abend. Ja, also, muss kein christlicher Film sein. Ja.
Es gibt eine Ausnahme, die beste Arbeit und österreichische Film.
Da muss er gut sein.
Genau, absolut stimmt auch. Also das ist zum First Contact, also seid kreativ und versucht zu überlegen, wo sind die Leute, die ihr abholen wollt, wie können sie dort abholen. Das war es eigentlich zum First Contact Evangelism. Stellst die Fragen, die...
Genau, Fragen. Also wir... und dann überlegt, wie sind die Prozesse eben. Das können die Gruppenabende sein, aber was sehr gut ist, dann im zwischen Private und Social zu sagen, hey, schau, weißt du eigentlich, was Jesus für schräge Sachen gemacht und gesagt hat? Kann man selber rausfinden. Ja? Muss man nicht vom Pfarrer hören oder vom Pastor oder wer auch immer. Ja? Und da, ich lese da mit ein paar zusammen dieses Uncover eben, habe ich gestern schon beschrieben. Richtig cool aufgemacht, schaut überhaupt nicht aus, wie eine Bibel ist, aber Lukas-Evangelium, jetzt kommt da wieder Neues raus, zum anderen Evangelium. Das ist so cool, mit Leuten gemeinsam die Bibel zu lesen. Und am besten ist spontan im kleinen Freundeskreis. Wenn du selber es mit zwei, drei Leuten machst, die höchsten Erfolgschancen, dass jemand sich darauf einlässt. Weil das als Kurs zu bewerben, sehr unwahrscheinlich, dass da jemand kommt. Aber wenn du zwei, drei Leute fragst, und eben bei Hochschultagen ist es so, da gleich schon anfangen, während der Woche sagen, du, morgen Kaffee, kann man gleich das erste Kapitel lesen. Nicht verschieben, ja dann nächste Woche am Donnerstag um 18 Uhr bitte dort in unsere versteckte Gemeinde im 5. Stock Hinterhof kommen, wo du denkst, bin ich da noch richtig, ja, bei den Mülleimer vorbei oder so, sondern, ja, aber wirklich, manchmal denkt mir ja nicht mit, ja, wo ihr lacht, weil ihr das kennt, ja, sondern wenn dann ein gescheites, schickes Kaffeehaus, ja, oder irgendwo an der Uni und sagen, da treffen wir uns, trinken wir einen Flat White, ja, das ist nämlich der einzig richtige stylische Kaffee und natürlich ökologisch und Fair Trade und so, Und natürlich ohne Milch, sondern mit Milchersatz. Also, aber ihr versteht's, ja? Fangt gleich damit an. Das kannst du sofort anfangen. Aber das ist wieder cool, wenn beim Public, wenn so jemand wieder gerne einen super Vortrag über Jesus und Buddha haltet und du merkst bei den Rückfragen, der kennt sich echt aus und hat eine buddhistische Schwiegermutter und war in Thailand und ist voll drin im Buddhismus und redet mit den Mönchen und so. Und dann sagt er, hey, aber das Coolste, was du machen kannst, ist echt über Jesus lesen. Und der zeigt ihnen das an Cover und das schaut echt cool aus. Und er war irgendwie auch sympathisch und gescheit und gesagt, boah, eigentlich, das sollte ich lesen. Und dann sagst du, hey, gehen wir doch morgen auf einen Kaffee. Ja? Also überlegt ganz viele Wege, wie baut sie diesen Evangelistic Pathway. Das, Hochschultage sind cool und Vorträge, public, aber Frucht bringt es nur, wenn es eingebettet ist und vor allem, wenn ihr im Social und Community Christ, Nicht-Christen habt. Ja? Wenn in eurem sozialen Umfeld und auch Community, damit man jetzt zum Beispiel die dasselbe studieren oder so, wenn ihr da mit Leuten unterwegs seid. Cool, jetzt kommen wir schon fast zum Charge, weil in 5 Minuten ist aus. Ja. Also wir haben gesagt, wir machen bis 30, weil wir später als auf unserem Plan gestanden ist, angefragt haben. Hast du jetzt vor dem Charge noch einen Punkt, den wir...
Keine super essentiellen, aber das war so. Also ich, eine Sache, die mir noch einfällt, ja,
Eine Sache habe ich, ist der Colombo, ja? Jetzt kommt's. So, just one thing, ja? Bitte, Colombo.
Ja, ich habe leider keine Brille, ja? Keine Zigarre. Was wollte ich sagen? Genau, also alles, was du gesagt hast, auch zu sagen, seid großzügig und denkt nicht in Stereotypen. Also Lunch and Talk, wenn man zum Beispiel an Lunch and Talk denkt und sagt, okay, aber da gibt es eine super billige Alternative, wo man gratis in der Gemeinde sein kann und es gibt Wurstbrote, ist halt nicht so super attraktiv, wenn ich Leute für Mittagessen einlade. Das ist besser, zahlt was, gebt was aus und es gibt wirklich gescheites Essen und es ist wirklich ein cooler Ort, wo Leute hinkommen wollen zum Essen. Und das andere ist, denkt sich den Stereotypen. Also ich war eingeladen in Armenien und die haben gesagt, hey, wir haben super viele Muslime und wir wollen diese Muslime erreichen, ob ich Vorträge machen kann über Koran, Bibel, bla bla. Und dann habe ich einen Freund getroffen, der zufälligerweise ein Iraner ist, der dort studiert hat. Und er fragt, warum gehen Iraner nach Armenien studieren? Und er sagt, der Hauptgrund, warum sie nach Armenien studieren gehen, ist, weil in Armenien gibt es Alkohol und im Iran nicht. Und da können sie gescheit trinken, während sie studieren und sich ansaufen. Und er sagt, okay, passt, dann brauchen wir keinen Vortrag zu Koran und Bibel, da geht es andere Themen. Aber wir denken oft so in Stereotypen, sagen, ah, das ist ein Moslem, da müssen wir unbedingt über Mohammed reden. Oder das ist ein Buddhist, da müssen wir unbedingt über Buddha. Die meisten Leute sind einfach Menschen. Und haben Fragen und denkt außerhalb von Stereotypen, seid kreativ.
Und er hat dann geredet über Bibel und guten Wein. Ja. Statt Koran und Bibel. Okay. Wenn es da jetzt jemand gibt von euch, der sagt, hey, eigentlich das, was ihr da immer hört, das Papp irgendwie an der Uni über Gott reden, auch vor Leuten stehen, im Hörsaal, mir Fragen einlassen, irgendwie das würde mir jucken. Ja. Ich traue mir es zwar vielleicht jetzt noch nicht zu, aber da spüre ich was in mir. Wenn ihr statistisch normal verteilt seid, werden das zwischen 1-7% von euch spüren und die anderen sagen, Gott sei Dank macht das jemand anderer, ich begrüße gerne Leute, ich bin gerne im Social, ich backe den Kuchen, ich begleite die Leute. Jedes Glied ist wichtig, jedes Glied ist unabdingbar im Leib Christi. Aber wenn du zu diesen 1-7% gehörst, die sagst, na, eigentlich würde ich gern über Jesus an der Uni reden können, dann laden wir die ein, die zu bewerben für ein Programm, das wir als Zacharias-Institut gemeinsam mit ÖSM, SMD und VBG machen, wo wir 2 Jahre lang Studierende oder die Absolventinnen und Absolventen, wenn sie noch nah genug dran sind, begleiten, ganz intensiv im Mentoring, wo ihr Vorträge ausarbeitet, haltet, Feedback kriegt, Hochschultage in England besucht, mit uns Hochschultage in Dach besucht und mitarbeitet, wo wir zu einer Evangelistenkonferenz auf europäischer Ebene mit der IFIS fahren, wo man wieder Beispiele für Hochschultage, Talks hört und selber welche halten kann, wo wir eine Leseliste durchmachen, wo der Online-Kurs, wo ich euch gestern die Flyer gegeben habe, auch dabei ist. Also ganz intensiv, ist auch arbeitsintensiv, da müsst ihr euch richtig Zeit nehmen. Da müsst ihr jetzt an anderen Orten zurückstrecken, geht über 2 Jahre eben mit 4 Wochenenden und Mentoring durch die Zeit. Ist nicht, sicher nicht für jede oder für jeden, aber es läuft jetzt die Bewerbungsfrist bis, glaube ich, Ende Mai. Ich habe Flyer da, wenn ihr wollt. Und wir werden 12 Leute nehmen von den 3 Ländern. Das heißt, wir mussten letztes Jahr, wo wir neu angefangen, also vor 2 Jahren beim ersten Durchgang, konnten wir auch schon nicht alle nehmen. Aber wenn du da denkst, das könnte was für mich sein, kannst du auf mich zukommen. Ich habe, da sind Flyer da, der Chris hat Flyer. Proklama heißt es, okay, ich glaube, damit ist es klar, wenn du zu diesen verrückten 1-7% gehörst, hast du es eh schon gespürt, die anderen können wieder ruhig sein. Aber in der letzten Minute noch eine Challenge. Es gibt Leute in deinem Umfeld, die haben zumindest bis jetzt und danach vielleicht sonst nie Jesus anders erleben und sehen als durch dich. Die kennen niemanden oder fast niemanden, der Beziehung mit Jesus hat, der Beziehung mit Gott hat, als dich. Gott hat die in diese Familie, in diese WG, in diesen Kurs, in diese Uni, in diese Stadt gestellt. Er weiß, dass du die Welt nicht retten kannst, deswegen hat er es selber gemacht. Aber er lädt uns ein, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein. Und euch als Gruppe hat Gott an die Uni gestellt, dort wer seid's mit einem Auftrag. Selber differenzierter zu denken, Weggefährtinnen und Weggefährten zu sein, Vorbilder zu finden, a long obedience in the same direction, wachsen als Jüngerinnen und Jünger, aber nie als Nabelbeschau gedacht, sondern immer mit der Körpersprache, kommet her zu mir alle. Ihr seid willkommen in den Armen des Vaters. Ist die Körpersprache deines Lebens, vor allem, wo du mit Menschen zusammen bist, die Jesus nicht kennen, eine offene, herzliche, einladende, liebevolle Körpersprache? Ich bete. Oh Vater, danke, dass du uns echt genau so begegnest. Unvorstellbar weit geöffnete Arme. Ein Herz, das uns liebt, mit all unseren Zweifeln, Sünden, Fehlern, Komplexen, Schwierigkeiten. Danke, dass wir unendlich, unbeschreiblich geliebt sind. Danke für meine Schwestern und Brüder hier. Und danke für das Vorrecht, dass du zu uns gesagt hast, sag's die frohe Botschaft weiter. Erzähl's, dass Jesus König ist, dass der Tod und die Sünde überwältigt ist, dass Neustart, Heilung und Vergebung möglich sind, dass das Reich Gottes nahegekommen ist, dass ein Tag der Gerechtigkeit anbrechen wird. Herr, ich bitte dich, segne, salbe du uns mit deinem Geist, mit deiner Kraft, dass durch uns dein Licht, deine Liebe, deine Wahrheit immer heller aufleuchten, wo du uns hingestellt hast. Amen.